Hallo liebe Zuhörer, wie versprochen kommt hier Teil 2 des Europakommentars. Ich heiße Martin Janssen und werde jetzt gleich zu den Beobachtungen mit Wolfgang übergehen. Guten Tag Wolfgang, wie versprochen, hier ist noch eine zweite DE-Podcast fällig für Berichte von Europa und deinen Eindrücken und den jetzigen Verhältnissen.
Ja, Martin, schönen guten Tag. Die Sonne scheint, es ist warm. Nicht so schön in Deutschland. Da sitzen die Leute in der Kälte, vor allen Dingen die Emigranten und Flüchtlinge. Werden ja dem Härtetest unterworfen. Ja, Clausewitz, ein Schocker, was da passiert ist. Ja? Wenn man sich das genau ansieht, weiß man eigentlich gar nicht, was die Polizei eigentlich macht, für wen die eigentlich da ist. Es geht immer mehr den Eindruck, dass die Polizei absolut inaktiv ist in einer Weise und sich einen Hahn herbeigezogenen Ausreden verschafft, um überhaupt nicht agieren zu müssen. Mhm. Der Polizeipräsident, der zuständig ist für diese Polizisten, sagt ja sogar, er müsste jetzt Anzeigen erstatten gegen die Emigranten, weil sich die nicht entsprechend verhalten haben und damit mit ihrem Verhalten die Einwohner des Dorfes, der Kleinstadt Clausewitz provoziert haben. Und das dürfen sie nicht. Sie müssen sich ordentlich und brav und zurückhaltend und überhaupt eigentlich gar nicht verhalten.
Ich kann mir schon vorstellen, der Hintergrund für die Verantwortlichen in der Polizei und auch der Ministerpräsident von Sachsen.
Ja, zu dem kommen wir gleich.
Ja, aber die sehen das wahrscheinlich das als eine kurzfristige Angelegenheit und auch langfristig sind die also irgendwie angewiesen auf ihre Bevölkerung, ne, um ihre Wahlen gewinnen zu können.
Ja, aber damit gewinnt man keine Wahlen.
Das ist die Frage, dann verliert man die Anerkennung der heimatlichen Bevölkerung. Scheint da vorrangig zu sein. Ne?
Ja, aber ich meine, man muss da erstmal fragen, wie kommen die jetzt plötzlich alle auf die Idee? Ja? Ich meine, in der DDR waren sie unterdrückt. Hm. Da ging es gleich ab in Knast, nach Bautzen oder nach wo auch immer diese Superknäste waren, wo die Unartigen dann hin transportiert worden sind. Und jetzt denken die, sie können machen, was sie wollen und missbrauchen ja sogar den Spruch, wir sind ein Volk, ja, oder wir sind das Volk, ja. Die sind ja nicht das Volk. Das sind also Einwohner.
Nationalismus, das zahlt sich ja nicht aus. Das haben wir ja in der Geschichte gesehen.
Ja, aber anscheinend haben die aus der Geschichte nichts gelernt. Oder das ist schon wieder eine Generation, eigentlich die reicher nichts darüber erfahren hat.
Ja, nee, eigentlich ist das doch eine klassische Xenophobie, ne, die sich hier ausbreitet. Und hier in Australien, wir haben ja dasselbe Problem. Wenn du nicht Englisch bist oder Irisch, ne, dann ist es irgendwie schwierig für die Leute, sich hier irgendwie reinzufügen in die Gesellschaft. Da wirst du so bombardiert mit Cricket und mit Tee trinken, dass du also entweder akzeptierst es oder du wirst ghettoisiert.
Ne? Ja, aber leider ging es in Clausewitz nicht um Tee und um Cricket, sondern da ging es wirklich um verängstigte Menschen, die also gesehen haben bei der Anfahrt mit ihrem Bus, dass sie da eigentlich dort die Hölle auf sie wartet. Und man kann verstehen, dass sie nicht aussteigen wollten und lieber wieder zurück wollten nach Chemnitz, wo die Situation auch nicht angenehm für sie ist, aber doch nicht in der Weise provozierend, dass ein Mob von 100 Leuten auf die einbrüllt und gegen die Busscheiben haut und die Polizei nichts macht, weil sie sagen, wir haben nur 27 Leute.
Ja. Ja, wir hatten aber auch ähnliche Verhältnisse in Sydney, geht ein paar Jahre zurück, mit den Middle East, ne, mit den Arabern und anderen Vertretern.
Naja, die ist aber ja auch aufgehetzt worden. Das ist ja nicht
war von Medien kontrolliert. Genau. Ne? Ja. Aber ist das hier in Deutschland nicht auch so, dass da jetzt eine Propaganda gemacht wird, die also zum Beispiel diese Antipropaganda gegen den Putin, ne, seit kurzem.
Ja, das ist aber alles doch irgendwie Pipifax. Um das geht es eigentlich nicht. Es geht darum.
Ja, die Frage ist die Presse damit verantwortlich?
Nee, da ist die ADF damit verantwortlich und diese versteckten Nazis. Ja. ich nenne sie gar nicht mehr Neonazis, das sind schon Nazis, die haben also von 33 nichts gelernt. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Heil Hitler Schreien. Und die Petri, oder wie heißt sie, Petri heißt sie, die ADF-Vorsitzende, ja. Ja, die hat ja sogar gesagt...
Heil Petri.
Ja? Heil Petri. Heil Petri, ja, na, ich meine, Heil kriegt es ja noch nicht davor, aber Petri war ja der Meinung und hat das öffentlich bekundet, dass also die Bevölkerung das zu Recht macht. Mhm. Ja? Ich meine, wo sind wir eigentlich? Ja? Ich meine... Das nächste ist, dass also die Polizei nicht eingesteht, sie haben eine falsche Strategie, nicht eingesteht, dass sie sich darauf nicht vorbereiten, denn das ist ja ein kleines Kind, weiß das ja, wenn also ein Bus in so ein Negerdorf fährt, dass da was los ist, ja, und dass die Leute da natürlich einen großen Show aufmachen und für ihr eigenes Ego solche Aktionen brauchen, damit sie also ihre verlorene Identität, die vermutlich durch die ganze Wiedervereinigungsgeschichte passiert ist und durch die Nichtaufarbeitung des Faschismus in der DDR, weil da gab es ja keine Faschisten, sondern die waren ja alle nur im Westen. Das sicher spielt das alles mit rein, aber ich meine, das weiß man ja. Ich meine, die Polizeiführung, die Polizeiführung kann mir doch nicht weismachen, dass das alles überraschend für die ist.
Nee, meine, die haben das wahrscheinlich versäumt über Jahre, ne?
Ja.
Für eine lange Zeit schon. Aber da ist auch Wahlkampf drin. Wenn du jetzt mal guckst, die kriegen ja einen Zulauf von 17% mit diesen Aktionen, haben sie jetzt also noch
mehr. Ja, aber nur deswegen, weil sie überall in jeder Talkshow abhängen und ihren Scheiß erzählen können und dem eigentlich niemand richtig widerspricht. Ja,
wenn da steht niemand,
dann kriegen noch mehr Zulauf. In der Will-Sendung oder wo auch immer die ganzen Maischberger und der andere Typ da. Da steht doch keiner auf von den eingeladenen. Erstmal sind es immer wieder die gleichen eingeladenen Gäste. Deren Standpunkte kennt man schon. Und da steht doch keiner auf und sagt, jetzt halten Sie mal Ihre Klappe. Das können Sie hier nicht sagen. Ja?
Das darf man doch mal sagen dürfen. Ne? Das ist doch eine klassische
Das macht ja nichts. Kann ja die Rhetorik kann ja kommen. Das macht ja nichts. Aber dass denen wirklich mal der Mund verbieten wird oder dass die Anne Will so eine Tante einfach rausschmeißen und sagt, hören Sie mal, das können Sie hier nicht sagen. Wir haben zwar Meinungsfreiheit, aber nicht eine Meinungsfreiheit, dass Sie hier Propaganda machen und Lügen verbreiten und packen Sie Ihre Sachen ein und gehen Sie. Sie haben hier nichts zu suchen oder wir drehen Ihnen das Mikrofon ab. Ja? So, aber das macht ja keiner, sondern wird alles so ein bisschen Nacken eingezogen und bloß nicht engagieren, bloß nichts machen, in der Hoffnung, das löst sie alles von alleine, das Problem. Das löst sie nicht von alleine und das kann man jetzt am allerbesten bei dem Tillich sehen, dem Ministerpräsidenten von Sachsen, der also total weicheiig jetzt und mit scharfen Worten sagt, wie schlimm das alles ist. Aber machen tut er nichts. Ja?
Haben wenn Sie denn seine... überhaupt Mittel, um was zu ändern?
Natürlich haben die Mittel, was zu ändern. Ich meine, wir haben doch in 60er Jahren, Ende der 60er Jahre kam ja die NPD in Westdeutschland, damals Westdeutschland, war ja damals die Bundesrepublik Deutschland, war nicht Deutschland, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Da sind wir zu den Veranstaltungen gegangen und haben die Veranstaltungen. Wir haben nicht Gewalt mit Gewalt oder mit sonst was, sondern wir haben einfach den Leuten klar und deutlich gesagt, dass dies, was sie hier erzählen, dass das Volkshetze ist, dass das hier nichts zu suchen hat, dass das nicht geht. Ja? Und das hat die schon gebremst, ja? Und auch vorsichtiger gemacht. Und du hast ja gesehen, wie dann die NPD mehr oder weniger vom öffentlichen politischen Leben
verschwunden ist. Ja, die wurde in den Untergrund geschickt, ne, für eine Weile.
Naja, Untergrund weiß ich nicht, ob es irgendwie Untergrund war. Ja, ich meine, angeblich
das ist der
Verfassungsschutz und überall, hatten ja Leute eingeschleust.
Aber das ist ein europäisches Phänomen oder sogar ein globales Phänomen im Moment, dass also die Centerparteien, die Zentrumsparteien Angst haben, irgendwie nicht gewählt zu werden in den Wahlen zugunsten der Extremparteien.
Ja, aber die das Frage ist
in jedem Land jetzt im Moment.
Fragt sich doch, warum werden sie nicht gewählt? Warum ist die Bevölkerung sauer mit ihnen? Und wenn die mal ein bisschen im eigenen Nest kehren würden und mal gucken würden, für was für eine Politik sie stehen und was sie eigentlich mit der Zielgruppe, die also jetzt so nach rechts schwenkt, was die eigentlich verliert oder warum deren Bedürfnisse in der Politik nicht befriedigt werden und nicht gerechtfertigt werden. Ja? So, also ich finde das wirklich, Und so wie sich der Tillich verhält, ich würde, wenn ich öffentlich und im Parlament eingestehe, dass da also massive Fehler gemacht werden und dass die Situation unterschätzt worden ist. Von wem ist sie unterschätzt? Von ihm als Führung, als politische Führung, als Ministerpräsident. Dann muss er halt seinen Hut nehmen. Aber in Deutschland ist ja ein Hut nehmen total aus der Mode gekommen. Man tut das nicht. Es hat keine Konsequenzen.
Aber da sind schon Leute, da ist eine Grüne, die ich...
Naja, aber die haben doch nichts zu sagen. Das, ne? Die haben doch nichts zu sagen.
Ja, aber die drücken das Sentiment schon richtig aus, ne? Dass da jetzt gegen vorgegangen werden
muss. Aber das müssen die richtigen Parteien machen, die großen Parteien machen und vor allen Dingen, die müssen Aktion zeigen und nicht nur reden.
Das bringt uns jetzt zum europaweiten Problem, weil ja die Rechtspartei in Deutschland oder die AfD in diesem Fall, ne, die stehen ja nicht alleine, die haben ja ihre, sagt man, Mirror Images in Frankreich und in England und in den anderen europäischen
Ländern. Aber das sind doch die Probleme alle die gleichen.
Da ist also doch so eine unterschwellige internationale Solidaritätsbewegung im Nationalismus. Das ist also schon irgendwie irre, ne? Dass da also Nationalismus wird vorgefahren, aber die sind dann international organisiert. Ne?
Die Ratten in den Löchern, die fühlen sich bestätigt und werden bestärkt, wenn irgendwo anders die mehr Spielraum
kriegen.
Die Frage
erhebt sich doch jetzt, warum ist das möglich? Ist das möglich, weil die Regierungen, so wie Merkel und Cameron, versagen, weil die also irgendwie keine Flüchtlingspolitik mit Geld irgendwie liefern und immer nur Worte...
Das kann, beruhigende nicht, Worte. Das kann man nicht auf die Merkel abschieben. Die Merkel nimmt also eine Führungsrolle ein. Ne? Die nimmt schon eine Führungsrolle ein. Mhm. Was das Problem ist in Deutschland, was ich sehe mit der ganzen Emigrationssituation, mit der Flüchtlingssituation, dass die jetzt schon wieder total verbürokratisiert ist und dass sich da nichts bewegt. Da sitzen 7, 8 Sachbearbeiter, die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Und jeder schiebt die Akten zum anderen und es dauert dann Wochen, bis der sie gelesen hat. Mhm. Und da gehen wieder Wochen vorüber, bis sie beim nächsten landen und so passiert nichts. Mhm. Es einfach
3 Monate musste dieser Typ warten, weil der eigentlich nicht das richtige Papier hatte, konnte er nicht arbeiten. Ne?
Ich will dir ein Beispiel erzählen. Mhm. Ich will also jetzt im Sommer wieder nach Europa fahren. Ich darf als Australier ohne Visum nur 90 Tage da bleiben. Und nach den 90 Tagen muss ich für 90 Tage ausreisen. Und dann kann ich wieder 90 Tage kommen. Ich habe am Konsulat in Brisbane gefragt. Ich habe an der Botschaft in Sydney gefragt. Gibt es nicht für mich? Ich bin ehemaliger Deutscher. Meine deutsche Staatsbürgerschaft, aus welchen Gründen auch immer, die sind hier nicht wichtig, aufgegeben. Ja, und ich bin Australier. Ich habe einen australischen Pass. Gibt es keine Möglichkeit für mich als geborener Deutscher, in Deutschland statt 90 Tage 180 Tage zu bleiben. Denn ich habe so viele Freunde da und nach so langer Zeit kann ich mir, jetzt bin ich Rentner, kann ich mir es leisten, also auch mal 2-mal hintereinander nach Europa zu fliegen.
Das ist ja auch irre. Du suchst ja jetzt noch nicht mehr irgendwie einen Wettbewerb mit Arbeitsplätzen. Du konkurrierst ja mit gar keinem in Europa.
Ja, aber jetzt geht's weiter. Die haben mir alle gesagt, es geht nicht. Ja? Jetzt habe ich das Ausländer-Niederlassungsgesetz gelesen und finde da in Paragraph 38 Paragraph 2, ein extra Paragraphen, der nichts anderes sagt, dass ehemalige Deutsche in Deutschland eine Aufenthaltsberechtigung beantragen können. Ja? Und kein Mensch sagt mir das. Dann habe ich weiter gegoogelt, habe ich sogar die Ausführungsbestimmungen dafür gefunden. Mhm. Es gibt keinen Grund in der Welt, ich war weder kriminell noch sonst was, es gibt gegen mich keinen einzigen Grund, der in den Ausführungsbestimmungen drinsteht, der verhindern kann, dass ich länger bleiben kann. Ja. Kein Mensch sagt dir das. Ja? Und da schiebt einer dem anderen die Akten zu. Mhm. Ich meine, das müssen die doch in der Botschaft, im Konsulat, müssen die doch wissen, dass solche Fragen im Ausländerniederlassungsgesetz geregelt sind. Und dass da ein Paragraph drin steht, der für ehemalige Deutsche zuständig ist.
Die sind wahrscheinlich total überfordert, da die Bürokraten. Ne?
Naja, nun das weiter. Jetzt habe ich also eine E-Mail geschickt und habe gefragt, welche Unterlagen ich mitbringen muss, damit ich da meinen Antrag bewilligt kriege. Da kriegst du gar keine Auskunft drüber. Das ist auch wieder. Das Büro ist nur 3-mal in der Woche für 2 Stunden besetzt. Und man kann einen Termin vereinbaren. Aber der ist in 6 Monaten oder in 8 Monaten, da bin ich ja schon lange wieder weg. Ja. Und das ist das, was ich meine. Es ist eine totale Überbürokratisierung. Der deutsche Beamte, die deutsche Verwaltung hat nicht gelernt, Verantwortung zu übernehmen, auch Verantwortung für Fehlentscheidungen und dass sie dann zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen ducken sie alle ihren Kopf ab und gehen auf Tauchstation im Nebel.
Da könnte ja, da kann ich schon so hören, wie ein AfD-Mitglied oder Führungskraft in der AfD sagen, das hätte es unter Hitler nicht gegeben.
Ja, ne? Genau. Ja. So, also Martin,
Ironie, ne?
Siehste, das sind die Probleme, die da laufen.
Ja. Und ja, das ist also ein Teil der Probleme.
Wenn die nicht angegangen werden, wenn da nicht massiv jetzt wirklich ganz schnell was gemacht wird, endet das natürlich in der Katastrophe.
Ja? Ja, das ist jetzt mein nächster Punkt. Europa als gesamte Union ist ja bedroht, ne, zu zerfallen.
Naja, das ist...
David Cameron hat also so einen zaghaften Versuch gemacht, seine eigenen Leute da zu befriedigen mit einem Referendum.
Guck mal, da ist genau das gleiche Problem.
Genau.
Da ist genau das gleiche Problem. Die können denen alle den Geldhahn zudrehen. Und das muss nur einer machen, muss die Verantwortung. Herr Junckers oder Herr Draghi muss eben das Geld, was da gedruckt wird, eben nicht mehr nach Polen oder nach Slowenien oder nach Ungarn oder nach Österreich oder wer auch immer da auf der Zahlliste steht, wird einfach nicht mehr überwiesen. Ihr erfüllt, ihr nehmt nur, ihr gebt nichts. Solange ihr nichts gebt, gibt es nichts mehr.
Das ist
mehr.
Sehr schwer für diese ganzen Exit, diese Grexit Vertreter in England, die bittere Pille zu schlucken, dass es ökonomisch
das werden sie schon kapieren. Das werden sie schon kapieren.
Ja, nee, aber der Cameron wird ja wahrscheinlich seinen Ruf darüber verlieren.
Ja, das stimmt.
Er hat sich total selbst in die Ecke gepinnt.
Ja, nein, ich meine, der hat zu großes Maul gemacht, wollte sich also zum
seine eigenen Tory-Leute wollen ihn absägen jetzt.
Wollte sich zum Leader aufspielen. Er ist der große Hero, der EU die Hosen auszieht und das rauskriegt, was die armen Engländer ungerechterweise nicht kriegen, obwohl ihnen das zusteht. Und natürlich geht das in die Hose, weil denen nicht zusteht. Ich meine, die sind so an der Ecke der EU mit ihren Verpflichtungen, mit ihrem Commitment. Sie haben keinen Euro, sie haben nehmen keine Emigranten, sie spielen Sonderrolle mit...
Sie haben kein Empire mehr. Ne?
Ja, aber sie spielen eine Sonderrolle oder wollen eine Sonderrolle in der EU spielen, trotzdem, obwohl sie das nicht können. Ja, so. Und das muss in die Hose gehen.
Da das hat tut weh, wenn man dann so sieht, Planet der Affen, der Inselaffen. Ne?
Ja, klar.
Als Bezeichnung für Briten. Ne?
Ja,
da, trotzdem, gesamteuropäisch sehe ich da trotzdem jetzt so... Gefahr, dass es also so nach und nach zerbröckelt, ne, die Union, die Europäische Union und damit Europa gefährdet.
Da ist ein guter Wille am Anfang da gewesen, aber der gute Wille ist nicht fortgeführt worden. Wir haben sich alle auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Wir sind jetzt nur alle Brüder und Schwestern und alle haben natürlich geklatscht, dass man jetzt nicht mehr ein Pass vorzeigen muss und dass das eigentlich vollständig egal ist, ob man eben nach Spanien fährt oder nach Polen oder nach Slowenien oder nach Rumänien. Das war alles möglich, nach Finnland mal eben, ja, ohne großes Heckmeck.
Ja.
Und die guten Dinge hat man gesehen, aber man hat nichts, man ist nicht abgemahnt worden, irgendwas dafür zu leisten. Gegenleistung.
Ja, das sieht man jetzt speziell in Ländern wie Griechenland, wo die ganze Last auf die Griechen geworfen wird und keine Unterstützung von den reicheren Ländern kommt.
Ist doch eine Sauerei, ja. Die armen Griechen, die sowieso kein Geld haben, denen jetzt noch Vorhaltungen zu machen, damit sie ihre Grenzen nicht
dicht
machen.
Und dann diesen Zaun bauen da in Mazedonien, das erinnert mich an Donald Trump mit den Mexikanern.
Ja, gut, wir kriegen immer mehr Zäune. Am besten bauen wir den Zaun um uns selber auf. Da kommen die Affen nicht durch.
Einen großen Zaun in Mexiko bauen, dann fällt dann die Flüchtlinge weg.
Ne? Ja, gut, okay.
Sind ja noch andere Ereignisse passiert?
Ja, andere Ereignisse in Syrien, da müssen wir jetzt mal bis Samstag abwarten, was da passiert, ob die Amis und die Russen wirklich an
deswegen
einem Strang ziehen.
Deswegen wollte ich nochmal zurückkommen auf den Putin. Putin ist ja eine Schlüsselfigur, der jetzt in Syrien... Ne? Als bestärkt den Assad oder unterstützt den Assad. Und das wird doch wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Assad den Bürgerkrieg, sagen wir mal, gewinnt hier in Anführungsstrichen. Ne?
Naja, also was ich da mehr sehe, ist, dass der Putin und deswegen auch die Annäherung an Obama, dass der Putin inzwischen sieht, dass er ähnlich wie die Amerikaner damals in den Irak gelockt worden sind von dem Saddam Hussein da in Engagement gelockt wurde, wo er jetzt sieht, dass das eigentlich hätte er nicht machen sollen. Ja? Und deswegen ja auch jetzt vermutlich der Druck auf den Assad, den Wahlen zuzustimmen Mitte des Jahres und ja, den ganzen
also
Prozess.
Ich habe den Eindruck, der benutzt die Flüchtlingssituation, um Druck zu machen auf die westlichen Mächte. Ne?
Ja, naja, ich meine, das ist ein Druck, der auch nach Russland gehen könnte. Ja? Wenn es in Russland nicht so kalt wäre und die Ökonomie nicht so weit unten wäre, dann würden die Syrer vielleicht auch nach Russland gehen. Ja? Ich meine, die Juden sind damals auch bei der großen Völkerwanderung und bei der Bedrohung ihrer Kultur sind ja auch überall hin.
Ja, der hat Russland aber auch berechtigte Ängste, für, dass also die ISIS-Leute, die radikalisierten Mittelosten-Vertreter des Islams, nach Tschechien einwandern, ne? Ja, und das Problem in Tschechien
die,
wieder
aufstocken. Die könnten auch in Ural zum Ural gehen und von da aus aufrollen. Naja, also aber ich meine, wichtig ist, dass diese Entmischung mal stattfindet zwischen den Problemen, die der Saddam Hussein produziert und die Probleme, die also durch religiöse Fanatiker der ISIS und deren...
Die benutzen die Situation
Das ist ein Vakuum.
Destabilisierung.
Ich mein, dem Saddam Hussein, der kontrolliert ja nur ein Fünftel von Syrien und der Rest ist in Händen von anderen, in Händen von den Kurden oder von irgendwelchen Gruppierungen aus der syrischen Widerstandsbewegung oder ISIS. Ja? Also ich meine, ich möchte da noch nicht spekulieren, was da passiert, aber es ist ein guter Ansatz und vor allen Dingen macht er politischen Sinn. Das erste Mal, dass also ich wirklich erkennen kann, dass dieser Friedensversuch, dass der ein politisches Konzept dahinter hat.
Letzter Punkt noch, die USA. Einige Gedanken zum Wahlkampf da?
Naja, wir müssen bis Dienstag warten da. Also wir warten jetzt auf mehrere Sachen. Am Dienstag wird sozusagen die Vorentscheidung schon mal fallen. Einmal bei den Demokraten, ob die Hillary Clinton da vorne bleibt und dann bei den Republikanern, ob also der Trump über 35, der hatte noch gar nicht so viele Wahlmänner. Er hat, glaube ich, erst 63 Wahlmänner von 1200 und so viel. Das ist ein Witz. Ja,
ja, aber er ist immer der Beste von den schlechten Kandidaten.
Ne? Nee, ich finde, das ist der schlechteste der schlechten Kandidaten. Ich meine, in Amerika wird im Moment gewählt zwischen schlecht und noch schlechter und am schlechtesten. Ja? In dem also Hillary Clinton ist ja auch schlecht. Ja?
In dem Zusammenhang, was die Geopolitik betrifft, da möchte ich noch mal einwerfen, es war jetzt ein Da sind zwei Reporte rausgekommen. Einer für Deutschland, der Armutsreport, der Armutsbericht, ne, der also doch irgendwie krassiert, also ins Auge sticht, weil Deutschland doch eine relative gute Wirtschaft hat und es nicht ermöglicht, ihre eigenen Leute mit genügend Hilfe zu leisten.
Naja, ich meine, da gibt es natürlich einen Grund dafür, dass das so knapp gehalten wird in Deutschland. Macht vielleicht ein bisschen sinnvoll sein für die Politik, denn das motiviert ja, Arbeit zu suchen. Ne?
Ja, der andere Zusammenhang ist Waffenhandel, der weltweite Waffenhandel. Da ist auch ein Bericht rausgekommen von einer schwedischen Institution, die heißt SIRPI. Wir haben jetzt also, die Statistiken veröffentlicht, dass also jetzt hinter den USA China der nächste größte Armslieferant ist.
Vor allem sind die Sachen in China billig.
Ja, nee, die erholen ihre Wirtschaft damit. Ne? Das ist auch das Einzige, was global wirtschaftlich überhaupt Profite abgeworfen hat.
Die Plastikkugellager in Raketen halten auch nicht lange.
Nee, aber die Anleihen der Banken, ne, die müssen immer größer werden, um die ganze Wirtschaft weiter am Rollen zu halten, die globale Wirtschaft. Ne? Ja. Die wächst ja nur mit 2,2%, was zu wenig ist, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ne? Ja, ja. Und auf der anderen Seite ist eigentlich nur der Waffenhandel das einzige profitable Aktivität, die Profite abwirft.
Martin, das habe ich schon so oft in unserer Sendung gesagt, dass nur die Waffenindustrie eigentlich noch Mehrwert produziert. Mhm. Und die produziert den Mehrwert auch nur, weil er nicht konsumiert wird, sondern weil er verschossen wird und die Länder, die die Waffen kaufen, immer wieder neue Waffen kaufen müssen.
Im Mittelosten haben wir Jemen als der größte Einkäufer im Moment und dann Saudi-Arabien. Und im Fernen Osten haben wir die chinesische Aufrüstung in der südchinesischen Ozean, da im Meer.
Ja.
Mit diesen künstlichen Inseln, da ist also Defense-Aufrüstung findet da statt. Und auf der anderen Seite natürlich Japan und Amerika und Australien geben eine unheimliche Menge Geld aus, um die Chinesen zu kontrollieren. Das ist die Idee, eine Strategie.
Ja,
total irre, die Strategie. Wenn man sich mal ökonomisch dahinter setzt, macht das überhaupt keinen Sinn.
Noch einen kleinen Ausflug nach Australien. Interessant ist, dass also jetzt zwei miserable Kandidaten, einmal der von den Liberals und der von der Labour Party, dass die even sind, 50-50. Und der Turnbull ja sogar schon mit einer Early Dissolution spekuliert.
Also Frühwahl.
Frühe Neuwahl. Er hat das zwar gleich wieder dementiert. Das war gleich wieder dementiert, aber ich kann durchaus sehen, dass das eine Strategie ist, die ihn vielleicht über die rote Linie hieft.
Je früher, desto besser, in anderen Worten.
Also gestern war eine telefonische Meinungsumfrage und ich wurde auch nach Meinung gefragt. Ja. Das war schon interessant, die Fragestellung und die Befragung war ganz eindeutig von den Liberals. Denen kocht das Wasser im Moment am Hintern.
In welcher Hinsicht? Was sind denn die Punkte da?
Na, die Punkte sind GST GST und Investitionen in Bildung, Investitionen in Health und so weiter. Ja. Mhm. Also ausgeguckten Kürzungsdinge für den Haushalt, die wurden hinterfragt, ob die getragen werden.
Es ist komisch, dass die nie genug Geld haben. Ne?
Ja, sie würden mal Herrn Draghi engagieren mit einem Werkvertrag und der zeigt denen dann, wie man australische Dollar druckt.
Noch irgendwas Lokales, was man berichten muss?
Nee, eigentlich nicht.
Nimbin schläft weiter?
Ja, schläft wieder. Ja, ich glaube, der Tourismus Dings ist abgereist.
Nee, der reißt nicht ab.
Nee? Okay, dann guck mal.
Ein bisschen runtergeschraubt, aber jeden Tag treffe ich Touristen von Europa, hauptsächlich von Europa.
Ja.
Spanier im Moment und Deutsche.
Dann machen wir jetzt hier Schluss und gehen mal in die Stadt und gucken, wo Touristen sind.
Ja, okay. Ja? Die erhalten die Geschäfte hier in Nimbin.
Okay.
Also vielen Dank für die heutige Berichterstattung, Wolfgang. Möglicherweise wird da noch eine Fortsetzung passieren.
Ja.
Okay, danke schön, liebe Zuhörer. Das war hier Martin und Wolfgang.
Tschüss.
Danke für euer Interesse. Übrigens war die Musik von Jeremy, der seinen multikulturellen Beitrag in sehr toleranten Nimbin ausüben kann, ohne gehasst zu werden. Weitere Programme könnt ihr finden, wenn ihr Kaputt X Radio googelt. Da gibt es auch interessante englische Produktionen. Checkt es mal aus. Ich heiße Martin Jansen und werde mich wieder melden. Tschüss für heute.